Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Viktor Orbáns unabgesprochene Friedensmission hat ein diplomatisches Nachspiel, das es in sich hat. Die EU-Kommission wird Ungarns Ratspräsidentschaft boykottieren. Wie genau, das besprechen wir gleich mit unserer Ungarn-Korrespondentin. Außerdem treffen wir Neulinge im Europaparlament, das heute zur konstituierenden Sitzung zusammenkommt. Und wir sprechen über eine außergewöhnliche Militärübung. Chinas Armee hält gerade ein Manöver in Putins Vasallenstaat Belarus ab. Viktor Orbán besucht den Kriegsverbrecher Putin, er trifft den Kriegsunterstützer Xi, teilweise mit dem Emblem der EU-Ratspräsidentschaft. Bei seiner selbsternannten Friedensmission vor 2 Wochen. Dieser Ego-Trip unter der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft hat für Unverständnis, Ärger, Wut in Brüssel und in europäischen Hauptstädten gesorgt. Eine Woche lang wurde über Konsequenzen diskutiert, nun hat sie Ursula von der Leyen gezogen. Die Kommissionspräsidentin, die übermorgen als solche wiedergewählt werden will. Sie hat für die Kommission einen Boykott angeordnet. Keine Kommissare dürfen zu informellen Ministertreffen der ungarischen Ratspräsidentschaft. Silke Hahn ist unsere Korrespondentin für Ungarn. Frau Hahn, was genau bedeutet dieser Boykott?
Also neben den formellen Gipfeln in Brüssel gibt es ja immer die informellen Treffen von Ministern im Land der jeweiligen oder das gerade die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Und da gibt es keine Beschlüsse. Diese informellen Treffen sind ein Austausch unter den Ministern und die dienen auch der Vorbereitung dann der formellen Gipfel. Und da fahren jetzt also keine Kommissare mehr hin. Und genauso haben ja Litauen und Schweden angekündigt, dass auch keine Minister zu den informellen Gipfeln fahren sollen von ihrer Seite. Finnland, Estland, Lettland, Polen könnten noch folgen mit solchen Beschlüssen. Das heißt, das ist eigentlich eine Degradierung dieser geplanten Treffen in Ungarn seitens dieser Staaten auf ein technisches Niveau. Das bedeutet natürlich auch einen Prestigeverlust der Treffen dann in Ungarn. Die Nachricht, die davon in meinen Augen ausgeht, ist, wir können auch ohne Ungarn, also die Vorbereitung läuft, auf technischer Ebene ist alles geklärt. Aber mit Ungarn haben wir nichts am Hut und das ist ja eine Strategie, die die EU seit einiger Zeit fährt, eben Wege an Ungarn vorbeizufinden.
Also das wird der Arbeit nicht schaden, es handelt sich dann eher um eine Sanktion der symbolischen Art, des Prestige.
Die politischen Vorhaben der Ratspräsidentschaft werden ja sowieso immer grob von 3 Ländern zusammen erarbeitet. Im Fall von Ungarn zusammen mit Spanien und Belgien. Das sind ja immer so 3 Länder, die dann ein Ratspräsidenten-Trio bilden. Nach der Europawahl muss jetzt sowieso das Räderwerk in der EU erstmal wieder ans Laufen kommen. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass Ungarn einige eigene Schwerpunkte setzen wollte. Ich denke da zum Beispiel an den Bereich Migration bei der Ratspräsidentschaft. Da will Ungarn ja zum Beispiel erreichen, dass die EU für Grenzzäune an den EU-Außengrenzen zahlt. Eigentlich eine Uraltforderung aus Budapest, die jetzt ihren Weg ins Programm für die Ratspräsidentschaft gefunden hat. Und ich halte es zum Beispiel für vorstellbar, dass jetzt diese Eigeninteressen der ungarischen Seite von den anderen Staaten nicht unbedingt unterstützt werden. Das wird man aber sehen müssen.
Wie hat denn Orbán bzw. seine Regierung darauf reagiert?
Orbán selbst reagiert eigentlich auf sowas selten persönlich, gerade wenn es so ein bisschen peinlich ist, dann springen da eigentlich andere ein. Zum Beispiel sein Kanzleramtsminister, der heißt zufällig auch Orbán mit Nachnamen, Balázs Orbán. Der hat das so kommentiert, Ungarn lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Es ist eine Schande, das zu versuchen. Die Vorsitzende der Fidesz-Fraktion im Europaparlament, Kinga Gál, schrieb auf X, man sei es ja gewohnt, dass Ursula von der Leyen die EU-Institutionen für politische Erpressung nutze, vor allem gegen Ungarn. Also das zeigt, in den Augen der Budapester Führung ist Ungarn hier das Opfer einer politischen Kampagne der EU-Kommission, die angeblich nicht nach ihren eigenen Regeln spielt. Also Ungarn war hier auf einer Friedensmission und wird jetzt von der kriegstreiberischen Kommission, so nennt Budapest ja die neue EU-Führung, bestraft. Also die übliche Umkehr von Argumenten und Sichtweisen, wie man das aus Budapest kennt, die Fidesz und der Ministerpräsident Viktor Orbán als Verteidiger Ungarns gegen eine überbordende und politisierte EU, das ist ja ein ganz zentraler Baustein von Orbáns Rhetorik.
Wie kommt das Ganze denn in der ungarischen Bevölkerung an? Orbán hat ja immer noch eine gewisse Anhängerschaft, die nicht allzu klein ist.
Ja, es ist immer die Frage, was bekommt die eigentlich mit? Die Medienlandschaft in Ungarn ist ja zu großen Teilen unter der direkten oder indirekten Kontrolle von Orbáns Machtapparat. Also vieles, was in der Öffentlichkeit ankommt, hat diesen Filter, ich nenne es jetzt mal so, schon durchlaufen. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen in Ungarn Fremdsprachen sprechen und ausländische Medien konsumieren. Also grundsätzlich kann man aber sagen, die ungarische Bevölkerung ist gespalten, ungefähr 50-50. Eine politische Analyse des Instituts Policy Solutions aus Budapest hat auch zuletzt gezeigt, es gibt zwar noch eine Mehrheit, die meint, dass Ungarns Platz im Westen ist, aber unter den Anhängern der Regierung, da schwindet diese Mehrheit.
Schon letzte Woche wurde ja darüber diskutiert, Ungarn die Ratspräsidentschaft zu entziehen bzw. die zu verkürzen. Ist das jetzt noch wahrscheinlicher geworden nach dem Boykott aus Brüssel?
Die Forderung kommt jetzt zumindest wieder auf. Die Lage scheint juristisch nicht so ganz klar zu sein, vor allem weil die Ratspräsidentschaft schon angefangen hat. Also vor dem 1. Juli hätte man da vielleicht noch was etwas einfacher etwas bewegen können. Es sind auch jetzt andere Sanktionen denkbar und werden diskutiert. Die FAZ berichtet zum Beispiel heute, dass der EU-Außenbeauftragte Borrell erwägt, für Ende August ein formelles Treffen der Außenminister einzuberufen, zeitgleich zum informellen Gipfel in Brüssel. Das wäre natürlich ein diplomatischer Affront gegen Budapest. Und einige EU-Abgeordnete fordern jetzt auch erneut, Ungarn die Stimme im Rat der EU zu entziehen. Da hat es ja auch schon mal eine Resolution des Parlaments gegeben. Also nach 14 Jahren Orbán, nach denen man sieht, die Beziehung wird eigentlich immer schlechter, scheint jetzt diese Diskussion auf Hochtouren wieder zu laufen.
Die EU-Kommission boykottiert die ungarische Ratspräsidentschaft nach Orbáns Treffen mit Putin. Unsere Südosteuropa-Korrespondentin Silke Hane hat uns erläutert, wie das in Ungarn ankommt. Vielen Dank. Ein Monat nach der Wahl kommt heute das Europaparlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Es ist ein anderes Parlament, klar, aber kein völlig anderes. Die ganz große Verschiebung nach rechts, die ja viele befürchtet hatten, die ist ausgeblieben. Die proeuropäischen Kräfte aus Konservativen, Liberalen, Sozialdemokraten und Grünen haben eine Mehrheit. Auf der anderen, der rechten Seite, werden die Parteien etwas anders zusammenarbeiten als vor der Wahl. Die großen Rechtsaußenparteien wie Le Pens Rassemblement National oder Orbes Fidesz wollen mit der AfD im Europaparlament nicht kooperieren. Die führt jetzt eine neue, noch rechtere Kleinfraktion an. Vieles neu also im Parlament, in das natürlich auch sehr viele Abgeordnete zum ersten Mal gewählt wurden. Moritz Küpper hat mit einigen von diesen Newcomern gesprochen.
René van Lanschot sitzt in einer der vielen Sitzecken im weit verzweigten Gebäude des Europäischen Parlaments. Er hält sein Smartphone in der Hand. Es zeigt seinen Videorückblick auf die vergangene Woche, die der 34-jährige Niederländer nun macht, um den Menschen zu zeigen, was ein Politiker im EP macht. Im Zug, im Holland-Trikot, im Büro, im Parlament, schnelle Schnitte und dann das Logo von Volt, der paneuropäischen Partei, 2017 gegründet. Lila Farbe, frecher Wahlkampf, junge Leute. Man glaube, dass nur ein Europa, das zusammen handele, die Herausforderungen der Zeit lösen könne.
We believe that only a Europe that acts together can solve the challenges of our time.
Ein Sitz gab es in der letzten Sitzungsperiode. Van Lanschot war damals oft im Parlament zu Besuch. Jetzt sind es 5 Sitze. Van Lanschot ist dabei.
The feeling for me started the same.
Das Gefühl, im Gebäude zu sein, sei nicht neu für ihn, aber die Leute würden ihm nun anders begegnen, ihn anders sehen. Er spüre das, auch die Verantwortung, zumal es nun auch Stellen zu besetzen gibt. 17 Stellen hat Volt aktuell ausgeschrieben. Van Lanschot selbst will nun von Amsterdam nach Maastricht ziehen, näher ans Parlament. Unweit der Sitzecke wird gerade gebaut. Es ist viel los im Parlament. Menschen laufen umher, Handy in der Hand, Ausweis um den Hals. Etwas mehr als die Hälfte der insgesamt 720 Mandate, also knapp 390, gingen an Neulinge, deutlich mehr als bei der Wahl zuvor. 34 von ihnen kommen alleine aus Deutschland. Konservative, Grüne, Sozialdemokraten, Linke und auch Rechtsextreme. Wer in diesen Tagen in Brüssel über die Flure des Parlaments läuft, zu Stehempfängen geht oder an Abholschaltern wartet, trifft viele euphorische Menschen, was sie, große Frage, von den nächsten Jahren erwarten.
Dann vielleicht auch groß geantwortet, ich erwarte Zusammenarbeit.
Sagt beispielsweise Anna Stürk, 30 Jahre, von NEOS, der liberalen Partei aus Österreich.
Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir ein Erstärken der Extreme sehen, ist es umso wichtiger, dass wir zusammenarbeiten, auch über Parteien hinweg, um die großen Fragen zu beantworten.
Klimakrise, Rechtsruck, Migration, Arbeitsplätze, Krieg in der Ukraine, Schlagworte, die immer wieder fallen. Europa müsse Lösungen finden, Europa müsse liefern. Und auch den Green Deal beschützen. Die grüne Transformationsprozesse müssen sozial abgefedert werden, sagt Maria Ohisalo von den Grünen aus Finnland. Sie ist neu im EP. 2 Jahre war die 39-Jährige bereits Innenministerin ihres Landes. Noch sitzt sie im finnischen Parlament, meldet sich daher per Telefon. Während die Grünen in vielen Ländern, auch in Deutschland, die Wahl verloren haben, eher schrumpfen, haben sie in Nordeuropa zugelegt. Das will sie nutzen. In Europa könne man sich gut vernetzen, habe mitunter mehr Einfluss als ein finnischer Minister.
Mein Name ist João Coutinho de Figueiredo, ich komme aus Portugal und ich bin ein neuer Abgeordneter hier im Europäischen Parlament.
Einer von vielen. Von insgesamt 21 Europaabgeordneten aus Portugal sind alleine 20 neue dabei.
Für mich ist die Politik und die Ideen wichtiger. Die Posten und die Jobs kommen nachher.
Fraktionsbildung, Ausschussvorsitze, wer wo, mit wem, für oder gegen was. Das hat die letzten Wochen in Brüssel bestimmt. Neuland für viele, aber nicht für Andrea Wechsler. Klar, auch für sie kommt gerade viel zusammen.
Ich glaube, man muss im Moment einfach alles machen und so läuft im Moment auch der Tag ab. Also von Badge abholen auf der einen Seite, zwischendurch schnell für die Eurochambers ein Statement machen, auf der anderen Seite dann aber kurz eine programmatische Arbeit.
Aber Wechsler, 47 Jahre alt, zuvor Unternehmensberaterin, Hochschulprofessorin, Kommunalpolitikerin für die CDU, läuft seit einem Jahr bei Rainer Wieland mit, der den Einzug nun, nach fast 3 Jahrzehnten EP, verpasst hat. Es hat was von einem geplanten Übergang. Sie klingt schon wie ein Profi. Die Ungeduld ist auch gar nicht so groß.
Weil ich so das Gefühl habe, schon in den letzten 3-4 Wochen haben wir so intensive, wichtige Weichen gestellt.
Wechsler ist auf dem Weg zur konstituierenden Sitzung der Parlamentariergruppe der Europa-Union, einer überparteilichen Gruppe, die für den europäischen Gedanken steht. Wechsler wird an die Spitze gewählt. Es geht schnell. Zeit ist knapp. Doch ein Gruppenfoto muss noch sein.
Ja, dann nehme ich mal meine Tasche. Die habe ich hier geparkt.
Die Gruppe setzt sich in Bewegung. Denn egal ob Gruppenfoto oder Instagram-Video, zeigen, dass man was macht, ist wichtig. Und das wissen auch schon alle Neuen.
Und gut die Hälfte aller Sitze im Europaparlament ging an Neulinge. Moritz Küpper hat mit einigen von ihnen gesprochen. Russlands Invasion in der Ukraine hat mit einem Manöver angefangen, und zwar einem belarussisch-russischen. Aktuell läuft in Belarus wieder eines, diesmal gemeinsam mit China. Und wieder laufen die Militärübungen ziemlich nah an der Grenze zu Polen und zur Ukraine. China vollzieht spätestens mit diesem Manöver eine kommunikative Kehrtwende. Zu Beginn des Krieges hat sich das Land ja noch als neutral im Ukraine-Krieg zumindest bezeichnet. Inzwischen stellen sich die Chinesen mit dieser militärischen Kooperation mit Russlands Vasallenstaat auch immer offener auf die Seite Russlands. Über die Relevanz des Manövers möchte ich mit unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler sprechen. Frau Adler, über was für eine Art Manöver reden wir da?
Ja, dieses Manöver in der Nähe von Brest, Sie haben es gesagt, in diesem Dreiländereck Polen, Ukraine und Belarus. Dieses Manöver geht bis Freitag. Und das ist ein Manöver, nicht so, wie sie vorher schon gegeben hat, denn Militärmanöver mit China in Belarus hat es vorher gegeben, aber noch nie ohne die Beteiligung Russlands. Und der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lin Xiang, versicherte auch sogleich, dass die gemeinsamen Militärmanöver, also dieses jetzt hier chinesisch-belarussische, die würden sich nicht gegen ein Drittland richten und nicht gegen den regionalen Frieden und die Stabilität in dieser Region. Aber das sieht man in der Ukraine sehr anders, auch in Polen. Dort reagiert man eben doch ziemlich nervös.
Sehen wir da jetzt eine Kehrtwende in Chinas Haltung zu Putin und seinem Angriffskrieg?
Also China sagt ja nicht öffentlich, dass es Russland unterstützt oder dass es den Russen etwa wünschen würde, den Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen. Aber gerade jetzt nach diesem Militärmanöver ist es jetzt natürlich noch viel schwieriger und unglaubwürdiger, sich als unabhängig zu verkaufen. Denn China ist natürlich mit dem Verbündeten Belarus, und Belarus ist unzweifelhaft ein Verbündeter in diesem Krieg gegen die Ukraine, weil es eben das eigene Territorium zur Verfügung gestellt hat für den russischen Truppenaufmarsch und den Beginn, den Einmarsch, die Invasion. Das wird also für China wirklich sehr, sehr schwierig sein, weiter neutral zu tun. Aber es versucht es. Es redet davon, dass dieses Manöver nur Antiterrormaßnahmen seien. Nur das würde geübt werden. Das sagt zumindest Alexander Friedmann, der Osteuropa-Historiker aus Minsk. Und er äußert auch eine Vermutung. Er sagt, China wolle damit womöglich militärische Präsenz an der Grenze zur NATO zeigen. Und deswegen sei es eben auch kein Zufall gewesen, dass dieses belarussisch-chinesische Manöver zeitgleich mit dem NATO-Gipfel in Washington begonnen habe. Und es gehe eben um einen politischen und propagandistischen Effekt. China wolle zeigen, wir sind inzwischen auch in Europa. Wir haben enge Verbündete in Europa. Diesen engen Verbündeten, der bereit ist, also Belarus, uns sein Territorium zur Verfügung zu stellen. Und dahinter steht für China die Taiwan-Frage. Wenn Europa, wenn der Westen China die Taiwan-Frage vorhalte, dann könnte natürlich auch ein Zeichen gegeben werden und für Unsicherheit gesorgt werden, wenn China einen Fuß in Europa habe.
Was verspricht sich denn der belarussische Diktator Lukaschenko von diesem Manöver?
Er ist in einer Zwickmühle. Er hat eigentlich immer, bis vor dem Ukraine-Krieg, hat er immer davor zurückgeschreckt, tatsächlich sich zu eng an Russland zu binden. Aber nach der verlorenen bzw. gefälschten Präsidentschaftswahl hat er sich ja völlig in Putins Hände begeben. Und jetzt soll China so eine Art Gegengewicht zu dem russischen Einfluss werden. Das sagt der belarussische Politologe Valery Kavalewitsch und auch andere Beobachter sagen das. Und es gibt einen Hinweis dafür, dass zum Beispiel ein Ausbildungsabkommen geschlossen wurde zwischen Belarus und China. Und bislang war es immer so, dass belarussische Generäle immer in Russland ausgebildet worden sind. Und jetzt könnte es sein, dass Lukaschenko das sogar als eine Gefahr für sich sieht, denn es könnte sein, dass diese Generäle doch sehr auf der Seite Russlands stehen und er mit seinem Bestreben, Belarus doch immer noch als souveränes Land zu erhalten, ins Hintertreffen geraten könnte. Das ist so eine mögliche Gefahr. Und dann, das darf man auch nicht vergessen, fühlt sich Lukaschenko, ein sehr, sehr eitler Machthaber, durch Chinas Interesse an diesen Manövern aufgewertet. Und er wünscht sich, dass es eine Kooperation mit China gibt, die viel enger ist, als China das will. Also Lukaschenko möchte Investitionen, bekommt die aber nicht in seinem Land. Und das, was China in Aussicht stellt, war bisher jedenfalls, bislang bestenfalls Kredite. Vielleicht, so Lukaschenkos Kalkül, wenn er jetzt sein Territorium für das Manöver bereitstellt, könnte eine Gegenleistung kommen, vielleicht durch Investitionen.
Das chinesische Militär übt in Europa eine Antiterrorübung, so wird es bezeichnet, in Belarus. Welche Bedeutung dieses Militärmanöver hat, das habe ich mit Sabine Adler, unserer Osteuropa-Expertin, besprochen. Vielen Dank. Und das war Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.